Ich will uns heute Morgen mit reinnehmen in die Ostergeschichte und in Gottes Wort schauen, was dort steht. Und ja, der Herr ist auferstanden, ist natürlich auch das Thema der Predigt. Und wir feiern halt seine Auferstehung und wir feiern das Leben, den Sieg über den Tod. Wir feiern das ewige Leben und den ewigen Sieg. Ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung starten und gebe dies auch als Lob an unseren Gott weiter. Ich hatte Sarah vorher gefragt, dass ich das bringen kann. Wie manche wissen, wir hatten ja Taufe hier vor ein paar Sonntagen und Sarah war eingeladen und wollte aus Kiel anreisen. Und sie machte sich auf den Weg und auf der Fahrt hierher ist sie auf der Autobahn verunglückt. Es hatte den Tag oder die Nacht vorher geschneit und ja, das ging dann sehr schnell. Linke Bande über die Autobahn gedreht, gegen die rechte Bande, entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen dann zum Stillstand gekommen. Ein paar Prellungen, die Knie haben vielleicht was abbekommen, aber kein anderer Autofahrer wurde mitgenommen. Es war ja auch voll. Der Wagen hinter ihr hatte gleich mitgehalten und ihr geholfen. Es war sofort Hilfe da, es war ein Krankenwagen da, der noch nicht mal im Einsatz war, der war einfach da, der hielt an und half ihr. Ja, Gott bejaht Leben. Ja, was anderes können wir als Eltern auch nicht sagen, du wahrscheinlich auch nicht. Gott bewahrt Leben, das Auto ist Schrott. Ja. Aber wir sind froh natürlich, dass wir da unter Gottes Segen und Schutz standen und stehen und es hätte ja auch, wer weiß was, passieren können. Ja, wir feiern das Leben und wir dürfen uns freuen und wir dürfen Gott Danke sagen. Jeder von uns, ich, meine Frau, unsere Kinder, wir alle werden eines Tages aber sterben. Ja? Und was ist dann? Wir nehmen nichts mit, so schön das hier vielleicht gewesen ist. Das war's dann, oder? Was ist dann? Jetzt kann man sich natürlich fragen, passt das Thema Tod jetzt zu Ostern oder ist es doch eher die Freude über die Auferstehung unseres Herrn? Ja, ist genau dieser Spannungsbogen, der sich da auftut. Ich denke, es ist beides wichtig und es ist auch beides zu sehen. Ich sag mal, was weniger passt, das sind die vielen Ostereier, ne? Oder die Osterhasen, in welcher Form auch immer, ja, die heute noch gesucht werden und die uns seit Wochen in der Werbung entgegenspringen oder wie auch immer. Das hat nichts mit Ostern zu tun, auch wenn das heute Ostern ausmacht hier in unserem Land und auch in anderen Ländern. Ich will uns jetzt nicht die Freude über die familiären Zusammenkünfte heute und auch die Tage nehmen und auch nicht die Geflogenheiten in Frage stellen. Naja, das mit den Ostereiern, das könnte man mal diskutieren. Und auch nicht die Zeiten, die wertvollen Zeiten, die wir als Familien so verbringen. Ja, die möchte ich uns nicht malig machen, das ist eine wichtige Zeit. Aber ich möchte uns heute auch sagen, Ostern, da geht es um Tod und Leben. Wäre Christus nicht am Kreuz auf Golgatha gestorben und am dritten Tage auferstanden, so wäre uns die Chance genommen, für eine Entscheidung für Christus. Und es wäre vor allen Dingen auch dem Heiligen Geist die Chance verwehrt geblieben, uns davon zu berichten. Wir leben ja 2000 Jahre, sage ich mal, nach diesem Ereignis. Es wäre dem Heiligen Geist verwehrt geblieben, uns von Jesu Sieg zu berichten und unser Herz zu berühren. Wir hätten uns nie für Jesus entscheiden können. Wir wären auf immer und ewig verloren gewesen. Das muss man in diesem Zusammenhang auch zu dem heutigen Tag sagen. Wir dürfen und können an Jesu Opfertod, seinen Sieg über den Tod und die Ermöglichung des ewigen Lebens glauben. Wir dürfen dieses Rettungsangebot annehmen. Bis heute. Tun wir das? Was sagt nun die Bibel dazu? Wie komme ich zu solchen Aussagen? Ich will uns mit reinnehmen in die Ostergeschichte, in den Teil der Auferstehung in Matthäus 28. Die Evangelien berichten ja alle davon in unterschiedlicher Weise. Da sehen wir schon an der Wand. Ihr könnt mitlesen, Matthäus 28, die Verse 1 bis 8. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Maria Magdalena, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, so nach Markus 16, Vers 1, die Informationen sind in den Evangelien unterschiedlich tief. Die drei gingen am Samstagabend, also sozusagen gestern vor 2000 Jahren, abends noch los, um wohlriechende Öle zu kaufen, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Das konnten dann wohl nicht nur die Ägypter. Und wir erinnern uns vielleicht noch an letzten Sonntag. Arno Schmidt erzählte uns ja von der Frau, die mit dem wertvollen Nardenöl Jesus salbte vor seinem Tod und diese Salbung praktisch vorwegnahm. Jetzt war die Zeit eigentlich dafür, den Toten mit den Ölen zu behandeln. Am Sonntagmorgen in aller Frühe, die Sonne ging gerade auf, so lesen wir es, gingen die Frauen also zum Grab. Es war eine edle Pflichterfüllung und eine Ehre, als Zeichen der Liebe gedacht und der Hingabe und auch der Würdigung. In Matthäus, hier in dem Text, steht nun, dass ein Erdbeben stattfand. Ja. Und ein Engel den Stein wegrollte und sich darauf niederließ. Wir haben ja gerade zu Beginn des Gottesdienstes dieses Bild noch gesehen mit dem weggerollten Stein. Ein ziemlich großer und schwerer Stein. In den übrigen Evangelien steht, dass das Grab geöffnet war. Also im wahrsten Sinne eine höhere Macht, die den Stein weggerollt hatte. Aber warum? Damit Jesus hinausgehen konnte? Nein, ich denke nicht. Wenn wir nämlich weiterlesen, dann erfahren wir, dass Jesus in seinem Körper kommen und entschwinden, gehen konnte, wie er wollte. Er war, ähnlich wie das Bild eben, nicht mehr gegenständlich. Es war kein Naturgesetz und keine irdischen Naturgesetze oder sonstige Hindernisse mehr da, Steine oder Mauern, die er nicht hat durchgehen können. Also der Stein wurde nicht wegen Jesus da weggerollt. Der Stein wurde weggerollt wegen der Frauen und auch später für Petrus, damit sie hineingehen konnten und hineingucken konnten, wie der Engel es ihnen auch sagte. Nur so konnten sie sehen, dass Jesus nicht mehr bei den Toten lag und nicht mehr dort zu finden war. Es galt, diesen Schritt zu wagen, in das Grab hinein, festzustellen, dass Jesus lebt, dass Jesus nicht mehr da ist bei den Toten. Das Tor ist auf, durchgehen müssen wir selber. Der Engel sagt in Vers 5, habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er selbst gesagt hat, kommt und seht. Der Engel, ich sag mal, ist ein verständiges, himmlisches Wesen, der jetzt die Frauen in ihrer Situation doch abholt. Also man muss sich vorstellen, die waren eher geschockt, die waren verunsichert, die waren verängstigt. Was war jetzt passiert? Und der Engel sagt, ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß, warum ihr hier seid. Und er sagt auch, ich weiß, wie ihr, ne, wir waren alle dabei, was geschehen ist. Jesus ist gekreuzigt. Jesus ist gestorben. Ich verstehe euch voll und ganz, dass ihr jetzt hier seid. Aber er sagt ihnen auch, drittens, Jesus ist nicht hier. Es ist offensichtlich, es ist nicht zu übersehen, es sind Fakten. Jesus ist nicht hier. Und dann kommt die Erklärung von ihm, er ist auferstanden. Das hat er aber auch, ich sag mal, den Frauen nur sagen können und auch den Männern, wenn sie denn da gewesen wären. Denn das war die Personengruppe, die Frauen und die Männer, denen er das vorher gesagt hatte. Ja? Er hatte sie über seinen Tod informiert und dass er am dritten Tage wieder auferstehen würde. Da steht in Matthäus 12, Vers 20, da steht die Allegorie, meine Güte, also eine bildliche Darstellung, wo Jonas 3 Tage im Bauch dieses Walfisches war und dann erst ausgespült wurde. Ja, aber es steht auch konkret in Matthäus 16, Vers 21, wo Jesus ganz offen mit seinen Jüngern über seine Auferstehung spricht. Er hatte es ihnen gesagt. Sie wussten es. Die Realität holte sie jetzt ein. Sie alle hatten Jesu Wort im Vorfeld gehört und konnten somit das jetzige Ereignis vor Augen nun dieses auch bestätigen. Es war wie eine beglaubigte Aussage. Ja, die Fakten waren offensichtlich. Bei mir im Job sagt man da auch Verifizierung zu. Ja, es ist bestätigt worden, dass das, was gesagt und geschehen war, auch tatsächlich so ist. Es ist wahr. Wenn man das jetzt so nimmt, ist eine weitere Erkenntnis übrigens auch, dass wenn Jesu Vorhersage über seine Auferstehung jetzt offensichtlich erfüllt war, so auch alle anderen Vorhersagen und Aussagen Jesu Glauben und Vertrauen schenken kann und darf. Seine Aussagen und seine Zusagen, sie werden passieren oder sie sind schon längst geschehen. Viele von uns, die wir heute hier sind, können sicherlich bestätigen, dass Jesus in ihrem persönlichen Leben Wort gehalten hat, gegenwärtig war, da war, Wahrheit ist. Wir Christen können zudem bestätigen, dass jede Menge Propheten auch aus dem Alten Testament, wir haben, glaube ich, Weihnachten mal darüber gesprochen, eingehalten und schon längst erfüllt wurden und eingetroffen sind. Und mit dieser Erkenntnis nun, Jesu auferstanden zu wissen, sollten die Frauen zu den Jüngern laufen. Es sollte jeder wissen. Der Engel ließ sie zudem jetzt zum Schluss noch mit einer frohen Botschaft und mit einer Hoffnung gehen, denn er verspricht den Frauen und damit ja auch den Jüngern, dass sie Jesus wiedersehen werden, nämlich in Galiläa. Ja, und das war ja ein Ziel, worauf man sich dann ja auch konzentrieren und freuen konnte. Jesus hat sich vielen Menschen gezeigt in dieser Zeit. Und wenn man das mal versucht, kurz zusammenzufassen, dann war ja zuerst Maria von Magdala da. Ne? Dann die Frauen am Grab, haben wir gerade gehört. Dann Petrus in Jerusalem. Dann die beiden Emmaus-Jünger. Dann hatten wir die 10 Jünger in Jerusalem hinter verschlossenen Türen. Also die Jünger ohne Thomas. Und dann ein zweites Ereignis, da waren sie alle 11 da, nämlich Thomas war dann auch da. Dann gab es 7 Jünger, denen er begegnet ist beim Fischen. 11 Jünger, so steht es geschrieben, auf einem Berg. 500 weiteren Personen. Jakobus, dann dem Bruder von Jesus, alleine nochmal. Naja, und dann allen, die Himmelfahrt auch dabei war. Das war ja Jesus dann in Gegenwart. Sie alle konnten, da waren ja auch einige zusammen, Jesus dann gen Himmel fahren sehen. Jesus zeigt sich, das hatte eine ungemein starke Wirkung auf die Glaubwürdigkeit. Es war ein Multiplikationsfaktor, es war ein Katalysator sozusagen, dieses Wissen weiterzugeben, davon zu erzählen und weiterzugeben. Wir sind heute nach wie vor dazu aufgefordert. Sie alle haben Jesus gesehen. Jesus begegnete ihnen. Ich sage mal so offen, ich wünsche mir manchmal insgeheim auch, mal Jesus so gegenüberzustehen und face to face. Ja. Gut, wir sind 2000 Jahre weiter. Das wird eines Tages passieren. Wir werden alle Jesus wiedersehen und ihm gegenüberstehen. Aber diese Nähe, dieses, guck mal, ich bin da, fühl mal hier meine Wunden, ne? Das wünschen, denke ich, sehr viele von uns. Das wäre ja irgendwie so ein bisschen dichter dran an der Wahrheit, ja. So, aber wir sind da weiter und die Auflösung kommt da gleich auch. Wir sehen heute Jesus nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, aber Jesus hat uns dafür den Heiligen Geist hier auf Erden gelassen. Er spricht uns an, er trifft unser Herz, er erreicht unseren Verstand. Das können wir in Apostelgeschichte, da nehme ich uns mal kurz mit rein, Kapitel 1, Verse 1 bis auch bis 8, kurz mal nachlesen. Mal den Text, ein weiter. Ja, danke schön. Also kurz vor Himmelfahrt. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Schauen wir kurz auf den Heiligen Geist und was das jetzt mit Ostern auch zu tun hat. Der Heilige Geist steht zu Beginn einer christlichen Erfahrung. Ohne ihn können wir keine Christen sein. Ohne ihn können wir auch nicht mit Christus vereint sein. Ohne ihn würde es kein Verstehen, kein Glauben zu Christi Tod und Auferstehung geben, zu diesem Osterfest. Das steht in 1. Korinther. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht als seine Kinder angenommen werden, das steht in Römer 8. Und ohne Heiligen Geist können wir nicht zum Leib Christi gehören, auch nicht wir, die wir heute in diese Gemeinde gekommen sind. Der Heilige Geist ist die Kraft unseres neuen Lebens. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. Er beginnt in uns einen lebenslangen Prozess der Veränderung, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Das steht in Galater 3 und in Philipper 1. Wenn wir Christus im Glauben annehmen, gehen wir augenblicklich eine persönliche Beziehung mit Gott ein. Der Heilige Geist wirkt in uns, um uns zu helfen, um uns zu verändern. Der Heilige Geist vereint uns mit der christlichen Gemeinschaft in und durch Jesus Christus. Er kann von allen Christen erfahren werden und er wirkt durch alle. Steht auch in 1. Korinther 12. Wir sind jetzt gerade eben mal so beim Thema Dreieinigkeit gelandet, in dem Begriff der Gottvater, Jesus Christus, den Gesalbten, den Christus, den Sohn, ja, und auch den Heiligen Geist in einem zusammenfasst. Aber das ist eine andere Predigt wert. Der Heilige Geist, und damit zurück zur Ostergeschichte und auch zum Abschluss der Predigt, ja, der Heilige Geist sagt uns bis zum heutigen Tag und auch heute hier, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Jesus ist aus dem Totenreich aufgefahren und wiedergeboren worden. Er hat den Tod besiegt und sitzt nun zur Rechten Gottes, seines Vaters. Jesus lebt. Er will uns ewiges Leben schenken, ein Leben bei Gott. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das hier ja höchst selten gebetet wird, das aber ich denke sehr viele von uns kennen und wahrscheinlich sogar auswendig kennen und die da, das da drüben auch in den roten Liederbüchern hinten abgedruckt ist, verbindet uns mit der gesamten Christenheit, die diesen Zusammenhang, den wir die letzten 20 Minuten hier gehört haben, bezeugen in diesem Gebet. Und ich möchte uns dieses Gebet jetzt lesen. Wir werden es auch an der Tafel, wollte ich schon sagen, an der Leinwand sehen. Und ich lade uns dazu ein, das mitzubeten und vielleicht auch dazu aufzustehen. kriegt ihr das etwas größer? Oder geht das? Sonst lass es so. Okay. Wir beginnen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ich wünsche uns ein gesegnetes Osterfest.